ARD.
Ja, MTV, Viva, South Park, Eminem, das war, glaube ich, so ein bisschen unsere Rettung, was das angeht, so was diese blanke Ausländerfeindlichkeit angeht. Bei mir, also ich war nicht rechtsextrem, aber ich war schon, hatte doch eine ordentliche Drogen- und leider auch irgendwie so Gewalttäter-Karriere dann irgendwann so hingelegt. Oh Mann, ja, tut schon weh, auch darüber zurückzuschauen und trotzdem aber auch, hat es auch irgendwie so was Schönes.
Hättest du als Jugendlicher AfD gewählt?
Gute Frage.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Jeden zweiten Mittwoch verbringe ich hier so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Nach der heutigen guten Stunde habe ich zum Beispiel ziemlich lange über meine Kindheit nachgedacht, weil die sich in ihrem ganzen Behütetsein so sehr unterscheidet davon, wie mein Gast groß geworden ist. Henrik Bolz ist 35 Jahre alt und in den 90er und 0er Jahren in einem Plattenbauviertel in Stralsund aufgewachsen. Dort war damals, so kurz nach dem Mauerfall, einfach alles im Umbruch. Henrik hat schon als Grundschüler zum ersten Mal Drogen genommen. In seiner Jugend gehörten Arbeitslosigkeit, Gewalt und Neonazis zum Alltag. Er habe sich aussuchen müssen, ob er Opfer oder Täter sein wollte, sagt er heute, und hat Schuldgefühle, wenn er an diese Zeit zurückdenkt. Vielleicht kennt ihr Henrik unter dem Künstlernamen Testo, beziehungsweise als eine Hälfte des Rap-Duos Zugezogen Maskulin. Die Zeitung Tagesspiegel hat ihn mal als, Zitat, Underground-Darling des sogenannten Zeckenraps bezeichnet. Seit ein paar Jahren macht er allerdings weniger Musik, sondern schreibt Bücher und bringt einen Podcast raus über das Aufwachsen in Ostdeutschland nach der Wende. Ich habe ihn vor 2 Jahren schon mal für ein anderes Format interviewt und war damals beeindruckt, wie offen und reflektiert Henrik über seine Biografie spricht und was für Schlüsse er daraus über Deutschland und unsere Gesellschaft zieht. In dem Gespräch, das ihr jetzt gleich hört, hatte er zum Beispiel eine sehr interessante Erklärung dafür, warum die AfD bei jungen Leuten so erfolgreich ist. Wir haben über Coolness, Therapie und Battle Rap gesprochen und darüber, wie Henrik mal von 60.000 Leuten ausgebuht wurde. Und Spoiler, die Kanzlerin war auch dabei. Also, hier kommt eine gute Stunde mit Henrik Bolz. Okay, Henrik, hallo, schön dich wiederzusehen.
Ja,
hi. Ich würde gerne einsteigen mit einer Reise zurück in deiner Kindheit und der Frage, was ist ein typischer Geruch aus dieser Zeit?
Boah, gute Frage. Mir fallen sofort mehrere Gerüche ein. Vielleicht würde ich 2 nennen. Also einmal ein typischer Geruch aus meiner Kindheit, tatsächlich so der Güllegeruch, wenn die umliegenden Felder gedüngt wurden. Und dann aber auch Sonnencreme. Also so Sonnencreme, da kriege ich immer direkt so einen Trigger auch, so Strand und schöne Sommertage.
Das klingt auch sofort total schön und ich habe jetzt bei der Vorbereitung dran gedacht, dass ich auch einmal in Stralsund war für eine Reportage und da war ich so ganz baff, weil ich dachte, oh, eine historische Altstadt mit so schönen Backsteinbauten, es gibt einen Hafen mit Fischbrötchenstand, einen erstaunlich langen Strand, dann dieses berühmte Meeresmuseum. Aber wenn du von deiner Jugend erzählst, dann klingt das viel weniger pittoresk. Was habe ich da übersehen?
Ja, was hast du übersehen? Es ist ja auch leicht zu übersehen. Also wenn man als Tourist hinkommt oder auch für viele Menschen, die in Stralsund wohnen, man kann da ein gutes Leben haben. Alles, was du aufgezählt hast, stimmt. Ne? Du hast eine tolle Natur, hast die Altstädte da in der Region, hast nette Menschen und du hast aber auch eben an den Rändern Viertel, ja, so sogenannte Neubauviertel, wo nicht alles immer so für alle so schön ist und war, vor allem also in der Nachwendezeit, also wo es eine hohe Arbeitslosigkeit gab, wo viele Leute von dort auch weggezogen sind, wo keine Kinder mehr nachgekommen sind und auch irgendwie zwischen den Systemen auch so ein bisschen so ein Machtvakuum herrschte, was eben vor allem ja im ganzen Osten sich in vor allem in Plattenbauvierteln und auch auf den Dörfern so abgespielt hat. Und das gab's eben auch so. Und ich glaube, also ich habe ja ein Buch darüber geschrieben.
Nuller Jahre heißt es.
Ja, genau. Und ich habe mir für das Buch so schon vorgenommen oder ich dachte so, ey, es gibt diese dunklen Flecken und die sind, wenn man nicht da hinschauen will, dann sind die vielleicht auch so ein bisschen kaschiert und so. Mhm. Aber umso wichtiger eigentlich, die mal auch zu berühren und anzuschauen und zu gucken, was ist denn da eigentlich passiert und was hat denn das eigentlich auch mit heute zu tun und so. Und deshalb rede ich viel immer über diese Sachen, aber klar, alles Schöne gibt's da auch.
Was ist denn, wenn wir mal auf diese dunklen Flecken schauen? Wir sind 2 Jahre auseinander vom Alter. Deswegen, also was glaubst du, ist der größte Unterschied zwischen deiner Jugend im ostdeutschen Plattenbauviertel und meiner im behüteten NRW an der holländischen Grenze?
Na, ich glaube, der allergrößte Unterschied ist einfach diese Wendeerfahrung. Also, ich bin noch geboren in einem anderen Land. Und
steht auch noch in deiner Geburtsurkunde dann einfach DDR.
Genau, ich habe noch eine DDR-Geburtsurkunde und DDR-Impfpass und so. Ja, ich bin 1988 geboren und ein Jahr später war dann Mauerfall und dann kam die Wende. Und heute wissen wir, okay, es waren auch nicht nur Jubelbilder und das ist der schönste Tag in eurem Leben und jetzt wird alles toll und ihr gehört zu uns, sondern da ging es dann ganz schön auch ans Eingemachte und die Versprechung oder die Hoffnung, die man sich gemacht hat, die haben sich jetzt nicht sofort eingelöst, sondern hat ja eine große, breite Industrialisierung gegeben und was ich vorhin schon genannt habe, eben Arbeitslosigkeit. Also ich glaube, super viele Ostdeutsche haben einfach da einen Zugang zu, weil irgendwer in ihrer Familie oder irgendwo im Umfeld einfach, weil es einfach eine Massenarbeitslosigkeit gab. Und dann eben auch, was ich auch vorhin schon genannt habe, eben diese Gewalt, die dann vor allem so unter jungen Menschen so explodiert ist nach der Wende, weil sich die Institutionen so neu bilden mussten und Polizei, das musste erst irgendwie überall in der Breite sich wieder so etablieren und so weiter. Und und dass da einfach die Menschen oder viele Menschen die Erfahrung gemacht haben, ich auch, als ganz kleines Kind schon, womit ich aufgewachsen bin, ja, hier interveniert keiner, hier und der Stärkere, der kommt damit durch, der Stärkere hat Recht.
Hendrik rast da gerade so durch, aber das muss man sich mal vorstellen. Allein in der Zeit zwischen Mauerfall und 1992 sind mehr als 1 Million Ostdeutsche arbeitslos geworden. Und das ging alles nicht so schnell vorüber. Es gibt eine Erhebung für den Zeitraum 1997 bis 2006, die zeigt, dass damals jeder und jede 5. Erwerbsfähige in den neuen Bundesländern keine Arbeit hatte. Warum? Naja, die frühere sozialistische Planwirtschaft war einem radikalen Strukturwandel ausgesetzt. Sie musste im Kapitalismus und der Dienstleistungsgesellschaft ankommen und zugleich auf technisch-technologischer Ebene enorm viel nachholen. Und der Wandel betraf ja nicht nur die Wirtschaft. Henrik hat gerade zum Beispiel die Polizei erwähnt. Die Polizisten aus der ehemaligen DDR waren ja ganz anders geprägt als die der BRD. Plötzlich sahen sie sich mit einer komplett anderen Rechtslage, anderen Dienstvorschriften konfrontiert und mussten damit erstmal klarkommen. Also, ich stelle mir vor, dass die Erwachsenen in dieser Zeit irgendwie alle mit sich selbst beschäftigt waren und die Kinder darüber mitunter ganz schön vernachlässigt haben.
Was auch passiert ist, dass einfach so rechte Strukturen und Akteure, die es zu DDR-Zeiten schon vereinzelt gab, dass die nach der Wende dann totales Momentum entwickeln konnten, tatsächlich auch dann eben so westdeutsche Funktionäre und Parteien und so, die schnell gecheckt haben, Moment mal, da drüben, da haben wir jetzt vielleicht ein bisschen leichteres Spiel, weil da geht es den Leuten jetzt eh schon nicht so gut und da geht es gerade drunter und drüber und da engagieren wir uns jetzt und da wird der eine Staat gestürzt, jetzt stürzen wir gleich gemeinsam noch den nächsten. Das greift ja leider bis heute oder diese Dynamik gibt es auch bis heute, dass das immer wieder so Rechtsextreme eben den Osten dann so als Experimentierfeld für sich so begreifen.
Ja, da kommen wir bestimmt gleich auch nochmal näher drauf zu sprechen. Ich habe jetzt natürlich auch nochmal eure Musik von Zugezogen Maskulin gehört bei der Vorbereitung in einer eurer, wenn nicht der erfolgreichste Song, ist ja Plattenbau Ost.
Wir sind die coolen Jungs mit Gas in unseren Kinderlunge. Bunte Platten baut den Himmel arschgrau. Gangzeichen eingeritzt im Arm, Fenster, die mal Hakenkreuze waren und Feuerzeug, Brandnarben, Skinhead Girl, Haarpracht, Ponyplan, Rest ab, düngen unsere Akne mit billig Schnaps.
Ich bin so durch die YouTube-Kommentare gescrollt zu dem Musikvideo und fand total spannend, dass viele Leute damit offenbar so eine Melancholie bis hin zu Wehmut verbinden, obwohl das, was in dem Song beschrieben wird, ja extrem hart ist. Warum oder was verbindest du damit, wenn du solche Kommentare liest oder diese Reaktionen bekommst?
Ja, das ist irgendwie ganz schräg. Das bemerke ich auch an mir selber immer wieder. Ja, auf der einen Seite gab es da Dinge, die passiert sind, die irgendwie scheiße waren oder Dinge auch, die ich gemacht habe. Und mir ging es auch nicht rund um die Uhr gut in der Zeit. Also mir ging es auch öfters mal schlecht. Und trotzdem, wenn ich mich zurückerinnere, hat das aber auch irgendwie sowas... ja, wie du schon sagtest, so eine Melancholie oder irgendwie sowas auch. Ja, ich mag aber trotzdem auch den Ort und ich mag die Menschen. Und das war ja trotzdem irgendwie so meine Kindheit und Jugend. Und wir sind auch nicht die ganze Zeit rumgelaufen und haben die Arme in die Luft geworfen und so, oh Gott, was geht hier ab? Damals war das ja normal für mich. Ich kannte ja, ich hatte ja gar nicht so diese Vergleichswerte. Alles, was mich umgeben hat, das dachte ich, ja, das ist so. So, das ist so, dass man irgendwie mit Gewalt ganz gut durchkommt und das ist so, dass alle mal arbeitslos sind und wegziehen und so. Und ja, ich glaube so richtig klar habe ich das erst so in der Rückschau oder von außen sehen können. Und ja, und deshalb ist das irgendwie so eine Mischung auch, dass ich gleichzeitig mir denke, oh Mann, ja, tut schon weh, auch zurückzuschauen und trotzdem aber auch hat es auch irgendwie so was Schönes. Ja, ich kann es nicht besser beschreiben. Bin ich noch nicht am Ende in der Ergründung angelangt.
Vielleicht, es gibt einen User-Kommentar, der ist schon 3 Jahre her, aber dieser Song ist ja auch schon recht alt. Der hat mich da jetzt auch nochmal bewegt, hat auch hunderte Likes bekommen. Der schreibt, ich finde es komplett merkwürdig, dass der Song von vielen hier in der Kommentarspalte mit guten Gefühlen assoziiert wird. Ich verbinde das mit meiner Jugend in der ostdeutschen Provinz und dem Gefühl der Perspektivlosigkeit und Vernachlässigung mit Freunden, die auf Crystal hängen bleiben und jedes Wochenende mit Faschos kloppen. Ich will nicht alles schlecht reden, gab ja auch gute Zeiten, aber insgesamt kann ich da nicht viel romantisieren. Ich bin froh, dass das für mich vorbei ist und traurig, dass ich einer der wenigen bin, die es aus diesem Viertel oder aus unserem Viertel geschafft haben, ohne sich umzubringen. Das hätte ich vor 10 Jahren so aber wahrscheinlich auch noch nicht geschrieben. Das
ist
ein Ritt,
ja,
dieser Kommentar.
Ja, sitzt auf jeden Fall. Ja, und es stimmt. Also was auch noch wichtig ist, glaube ich, meine Erfahrung, die gilt ja nicht für alle. Und es gibt Leute, die haben auch nochmal ganz andere Erfahrungen gemacht, so. Und es gibt Leute, die irgendwie, weiß ich nicht, aus irgendwelchen Gründen richtig Betroffene von rechter Gewalt waren, also so, weil sie homosexuell waren oder, keine Ahnung, nicht weiß oder so. Ja, ich war ja da privilegiert und hab auch funktioniert in dieser Welt. Das muss man auch, also jetzt nochmal, um hier mich auch so ein bisschen so zu verorten. Ich glaube, dann fällt es auch nochmal leichter, auch nochmal mit so ab und zu so einem wehmütigen Blick zurückzuschauen. Andere können das nicht so und verstehe ich total.
Was heißt denn funktioniert?
Ja, naja, dass ich einfach dann doch körperlich irgendwie so erstmal die Anlagen hatte, um auch auf diesem Gewaltfeld irgendwie nicht nur Opfer zu sein, sondern ich habe mich dann auch irgendwann entschieden, ja, ist irgendwie blöd. Und in der Welt, wo niemand so interveniert, so glaubte ich, ich habe eigentlich nur diese Entscheidung. Jetzt kann ich mich entscheiden, bin ich dann Täter oder Opfer? Und dann will ich eigentlich lieber Täter sein, weil es komfortabler. Und es war auch total aufgewertet. Also also jemand, der einen anderen auf die Fresse haut, das ist eigentlich cool. Und jemand, der auf die Fresse bekommt, ist peinlich. Ehrlich gesagt auch ein bisschen von den Erwachsenen, wo es dann auch hieß, naja, komm hier und stell dich nicht so an. Da musst du mal dann zurückhauen und so. Lass dir das nicht gefallen. Und tatsächlich auch später ja so in der Popkultur. Also ja, so Gangster-Rap, Agro-Berlin und so weiter, Opfer, das ist ein Schimpfwort gewesen, muss man sich mal nochmal erinnern. Und also erstens das und zweitens eben, ja, als weißer Deutscher, der jetzt nicht so und hetero und bla, der jetzt nicht sofort ins Feindbild passt oder der rechter Gewalt irgendwie entgehen kann, so oder besser entgehen kann als andere, so in dem Sinne funktioniert.
Ich fand auch erschreckend, wie präsent Drogen offenbar waren. Also war das bei dir auch so?
Absolut. Wie meinst du jetzt?
In eurem Song natürlich. Da gibt es die sehr heftige Zeile, wir sind die coolen Jungs mit Gas in unseren Kinderlungen. Und ich muss gestehen, ich habe das ganz lange nicht verstanden. Ich kannte Gas nicht als Rauschmittel, bis ich dein Buch gelesen habe. Und da ist ja vorne drauf auch jemand, dessen Kopf einfach von so einer blauen Tüte verdeckt wird. Also vielleicht kannst du das einmal erklären.
Ja, ich finde das rückblickend auch sehr irritierend. Aber so Gas ziehen war einfach so unter Kindern schon. Also da war ich in der Grundschule, da war das schon Thema. Ich kann mich auch erinnern, dass es auch hieß, also dass es dann auch so eine Ansprache mal von so Grundschullehrerinnen gab, von wegen, ey, wir haben mitbekommen, dass das hier irgendwie im Viertel so ein Ding ist und lass das sein, das ist gefährlich. Und ich, also als ich auch das Buch geschrieben habe, das sind so Erinnerungen, also keine Ahnung, da war ich irgendwie 6 oder so, 7, ja, ein bisschen älter noch. Weiß nicht, bis wann war ich Grundschule? Ich glaube 8, 9. Mhm. Auf jeden Fall, ja, das ist jetzt schon ewig her und ich musste mir das auch selber wieder so rausarbeiten und mich da so vorarbeiten und habe dann auch gedacht, hey, Moment mal, spinne ich oder stimmt das? Aber ja, nee, es stimmt. Ja, und das waren so die ersten Rausche. Ja, aber natürlich total komisch und ich glaube auch was im Westen wahrscheinlich nicht so gab.
Ja, also ich habe in der Grundschule irgendwie Apfelringe das war mein Rausch.
Ja, so, ja, Apfelringe. Gut, auch gefährlich.
Aber, ich meine, wo kriegt man das her als Grundschüler? Also es ist für mich wirklich gerade so.
Na, man kann Feuerzeuggas, konnte man einfach im Laden kaufen.
Mach das bitte nicht nach.
Nee, aber, auf keinen Fall.
Aber wozu führt das hin? Also wenn das schon war, als du irgendwie 9 oder 10 warst, wie ist es weitergegangen und wie hast du dann so einen Absprung alleine aus dieser Drogenwelt gefunden?
Oh, das ist, da kann ich jetzt einen langen Vortrag halten. Also, wie ist es weitergegangen? Zigaretten waren dann auch relativ schnell schon Thema, also auch schon so Grundschule. Dann Bier und Alkopops. Das hast du ja wahrscheinlich eh nicht erlebt.
Zeit. Genau. Ja. Und auch da diese Diskussion, wie man das regulieren muss und dass die Jugend daran verloren geht.
Genau. Und ich habe mir eigentlich dann irgendwann alles reingehauen, was günstig war. Irgendwie im Nachhinein dann aber auch drüber nachgedacht, warum eigentlich. Mhm. Und ich meinte ja schon, dass ich das Gefühl hatte, ja, hier, man muss irgendwie hart sein, man darf kein Opfer sein und auch schon im Kindergartenalter wurde uns eigentlich nahegebracht und ich glaube, das ist so ein bisschen DDR-Nachwehe, ja, reißt euch zusammen, heult nicht rum, habt keinen Schiss, so rumheulen, Schiss haben, das machen Babys, also so diese vermeintlichen Schwächen darf es nicht geben. Ja, so im Nachhinein, naja, war das dann einfach so ein Mittel dafür, wie so eine Medizin. Also ja, wenn ich immer mutig sein soll und gute Laune haben soll und so weiter, ja, aber wenn ich so 3 Bier trinke, dann bin ich das. So, dann bin ich dieser Mensch. Und mit dem Kiffen, dann sind wir auch immer lustig und so. Also, das waren einfach Mittel, um diese negativen Gefühle, negativ ist jetzt auch schon eine Wertung, die eigentlich Quatsch ist, aber diese Gefühle abzuwehren, die nicht sein
betäuben,
durften.
Zu betäuben, buchstäblich, ne?
Genau. Und das hat zum Glück dann irgendwann nicht mehr funktioniert bei mir, bei anderen schon, wo ich dann dachte, oh Mann, scheiße, warum habe ich jetzt hier diesen Scheiß und habe jetzt irgendwie dann so meine depressiven Schübe und so Panikattacken und so, weil die ganze Trauer und Angst, die ich nicht gelebt habe oder nicht angenommen habe, war halt nicht weg, sondern hat sich halt so aufgestaut und dann eben diese Symptome entwickelt. Und durch diese Symptome, ich wusste ja gar nicht, was das ist, eine Panikattacke und ich dachte nur, ich bin jetzt bekloppt wegen den Drogen. Naja, vielleicht ist ein erster Schritt, ich höre jetzt mal auf und dann guck ich mal, dass sich das wieder einpendelt. Und also hat mich das letztlich, war etwas in mir so gesund, was dann gesagt hat, so und jetzt hier
was so Warnsignale.
Den Weg nicht mehr weiter. Und ja, und dann bin ich weggezogen, auch nach zum Studieren nach Berlin. Dann habe ich irgendwann eine Therapie angefangen und dann habe ich das auch alles ordnen können. Und dann habe ich erfahren, in meiner ersten Stunde noch so ein Vorgespräch, meinte die zu mir, ja, Herr Bolz, aber das ist ja auch normal, Angst zu haben, ist ja auch okay. Und dann war ich so mindblown und war so, hä, wie? Das ist okay.
Oh,
also ja, das klingt eigentlich so banal, ne? Aber es war für mich damals echt, ja, ich war da echt ordentlich, ja, faschisiert eigentlich so. Und genau, das war eigentlich so der Weg raus. Also mich haben letztlich, gab es irgendwie so einen Kern, der funktioniert hat und der mich dann letztlich da rausgezogen hat und der gefüttert wurde durch, keine Ahnung, Familie, LehrerInnen, Schulstoff, Filme, Bücher und so weiter, die irgendwie dafür gesorgt haben, dass es irgendwie in mir noch sowas gab, was gemerkt hat, ah, Moment mal, das ist vielleicht gar nicht so das Leben, wie ich es mir jetzt so auf Dauer vorstelle.
Hast du eine Beobachtung, wie sich das inzwischen entwickelt hat? Oder vielleicht wie, heute bist du ja nicht mehr im Plattenbau unterwegs, sondern in so einer Kunstszene, wo ich mir vorstelle, dass Drogen auch eine Rolle spielen, aber vielleicht eine ganz andere.
ja, voll, total. Naja, es war ja schon dann so, als ich nach Berlin gezogen bin und dann, wie gesagt, zum Studium, Studentenwohnheim gewohnt habe. Erstmal dadurch habe ich so einen Milieuwechsel vollzogen, den ich damals ja gar nicht so benennen konnte und gar nicht verstanden habe. Und da bin ich dann auf Leute getroffen, die eben anders aufgewachsen sind und die dann so, ja, und jetzt gehen wir in die Hasenheide und dann holen wir uns da irgendwie ein Gramm. Oh Mensch, der hat uns ja wieder gar kein ganzes Gramm gegeben und so. Und jetzt rollen wir uns hier einen auf und dann teilen wir uns den Joint und so weiter. Und oh, jetzt geht unser Leben los. Und ja, Henrik, willst du auch mal? Und ich dann so, ja, nee, also habe ich jetzt nicht so, also habe ich irgendwie so hinter mir. Und haben die so gelacht, das haben die gar nicht. Also dann so, ja, das hat da hier der krasse Atze irgendwie, der jetzt hier schon die totale Drogenerfahrung hat. Ja, genau, da oben, wo doch alle Urlaub machen. Ja, und da, ich glaube, bei vielen ging es da dann los, ne? Also mit so einem Umzug nach Berlin und auch raus aus dem Elternhaus und so. Und auch so die ganze dann, ja, weiß nicht, Berghain und so Feierkultur. Also ich hatte dann Angst vor Drogen, ehrlich gesagt. Mhm. Und war so, yo, also auf gar keinen Fall. Und ich kenne mich jetzt und ich glaube, das ist mir zu, ist nichts für mich so. Also in Berlin war das dann nochmal genau in dieser Kultur- und Medienszene. Also ich glaube, ich verrate hier kein Geheimnis, wenn ich sage, also so Kokain, das ist da schon... ja, weit verbreitet. Und
stimmt, das waren auch immer die Schlagzeilen in den letzten Jahren, dass diese Droge jetzt einfach in der Mitte der Gesellschaft angekommen sei.
Ja, ist auch so meine Beobachtung. Aber ist ja auch eine totale, passt ja auch total, so eine Performer-Droge. Und ne, dass man einfach noch mehr leisten kann und immer gut drauf ist und so eigentlich auch ähnlich wie was ich vorhin beschrieben habe. Mhm. Ne? Also um sich irgendwie so als Schmiermittel, um irgendwie in, ja, weiß nicht, Veranstaltungen, die anstrengend sind oder so zu funktionieren, ist das ja, da funktioniert das ganz gut.
Nie zuvor wurde so viel Kokain in Deutschland sichergestellt wie im vergangenen Jahr. 2013 waren es noch insgesamt eine Tonne, die Ermittler sichergestellt hatten. 10 Jahre später lag diese Zahl bei weit über 35 Tonnen. Auch die Zahl der Drogentoten steigt und steigt. Deutschlandweit sind 2023 mehr als 2200 Menschen an den Folgen von Drogenkonsum gestorben. Das war der höchste Stand der vergangenen 20 Jahre. Zwar sind die Haupttodesursachen von Konsumenten Heroin und generell Langzeitfolgen von Drogenkonsum, aber auch Vergiftungen mit Kokain und Crack, also Kokain zum Rauchen, sind immens gestiegen.
Wie blickst du denn, frage ich mich gerade vor dem Hintergrund von diesen Erfahrungen aus deiner Kindheit und Jugend, auf das Thema Cannabis-Legalisierung? Das war ja jetzt in den letzten Jahren wirklich ein immer wieder riesen Debattending.
Ja, also zumindest nicht so, dass ich so 100 pro das abgefeiert habe und mir dachte, ja, yeah, geil, und endlich haben wir es geschafft. Ja, ich finde es schon problematisch. Ja, ist jetzt so, wie es ist, aber...
Was glaubst du, ist die Gefahr?
Naja, eigentlich genau das, was ich ja erlebt habe und was ich beschrieben habe, dass es nochmal ein zusätzliches Mittel ist zu Alkohol und was weiß ich, so Social Media und so hat ja auch manchmal so diese Funktion, aber um sich selber irgendwie so von sich abzulenken und zu unterdrücken und nicht bei sich zu sein. Super viele von meinen alten Freunden, ja, also da haben auch Leute die Kurve gekriegt und dann irgendwie dann Jobs und Familien und was weiß ich. Aber ja, gibt auch Leute, die bis heute einfach diesen Weg so weitergeführt haben. Und auch eigentlich bei den allermeisten denke ich mir, naja, es wäre vielleicht auch noch mehr drin gewesen, so wenn eben nicht in so einer Zeit Kiffen so eine große Rolle gespielt hätte. Ja, weiß nicht, man sollte schon auch darauf schauen und drüber aufklären und so. Und ja, ist immer noch eine Droge auch.
Du hast einen, wie ich finde, unheimlich tollen Podcast über diese ganze Zeit gemacht, über die Jugend des Aufwachsenden MacPom bis hin nach heute. Der heißt Springerstiefel, Fasche oder Punk. Jetzt kommt bald die zweite Staffel raus und ich habe schon bei der ersten Staffel durchs Hören unheimlich viel gelernt. Zum Beispiel etwas, was mir überhaupt nicht bewusst war und wo ich mich rückblickend auch total dumm fühle, dass Skinheads nicht automatisch Nazis sind. Das war nicht so in den 90ern im Osten. Vielleicht kannst du das einmal erklären für alle, denen es so geht wie
mir. Ah, interessant, dass du das sagst, weil ich dachte immer, im Westen hätte es noch viel mehr so auch so linke Skinheads und so gegeben und dass so Skinhead-Kultur da noch viel diverser war, weil in meinem Umfeld, wenn ich einen Skinhead gesehen habe, da war das auch gleichbedeutend mit, ja, das ist Neonazi.
In dem Podcast, ihr beschreibt total gut oder eindrücklich, wie Neonazi sein damals einfach eine Jugendkultur war und gar nicht direkt politisch. Es waren einfach die Coolen. Das hat mich irgendwie sehr bewegt. Das zahlt ja auch wieder darauf ein, was du eben erzählt hast, mit dem man entscheidet sich, ob man Opfer oder Täter sein will. Wie nah warst du denn dran, einer zu werden?
Also erstmal, ja, das war so wie eine Jugendkultur. Aber das Gefährliche ist ja, ja, es ist eben keine also die Politik ist auch dabei und es ist nicht auch einfach nur eine Jugendkultur, sondern es ist auch eine Ideologie, die auch irgendwie ja gefährlich ist und viel Schaden angerichtet hat und Leute wurden einfach umgebracht. Gerade im Osten super viele in der Nachwendezeit. Und ja, wie nah war ich dran? Also ich habe ja das Glück, eben so ein bisschen nachgeboren zu sein. Also dass ich, also in den 90ern, wo das so das totale, den totalen Schwung hatte, da eben ein kleines Kind war. Aber ja, draußen die coolen Cousins, Cousinen, also auch tatsächlich auch Mädchen, die waren da mit bei. So, die haben diese Mode getragen und die haben diese Sachen erzählt und so weiter. Und ja, das ist die Welt, die ich draußen so als so kleiner Butcher so erlebe. Und das sind so die Personen, die Jugendlichen, die cool sind, die eine große Klappe haben, die in so einer Welt, die auch irgendwie, ich habe ja schon beschrieben, die auch irgendwie so unheimlich ist, so, weil man muss sich irgendwie immer durchsetzen und so weiter. Und die haben irgendwie nie Angst. Die sind irgendwie, das sind diejenigen, die den Ton angeben. Und das hat dann auf mich als kleinen Jungen schon auch irgendwie so eine Strahlkraft gehabt. Plus, wie gesagt, das waren auch so große Brüder von Kumpels und so, die waren dann auch nett zu mir. So, und die haben dann auch irgendwie, keine Ahnung, haben einem dann irgendwie, weiß ich nicht, CDs gebrannt, gab es da noch nicht, aber so Kassetten überspielt oder was weiß ich. Ich glaube, Leute, die nicht da so sozialisiert sind, für die ist das schwer zu verstehen, dass das nicht so abgeschottet war. So, also, ja, hier sind wir und da drüben, da sind irgendwie die Neonazis und die finden wir alle ganz doll doof und fertig. So, und die finden uns auch doof und gut, sondern dass das alles miteinander verzahnt war und viel komplizierter. Also, dass eine Person, die zu mir total nett ist und mir irgendwie keine Ahnung, die neuesten Computerspiele irgendwie gibt und so, dass die gleichzeitig aber auch ja einfach Neonazi sein kann, der scheiße ist so und für andere Menschen auch gefährlich. Also ja, das ist ja natürlich was, also gerade als Kind, ich wusste ja auch von Politik, hatte ich ja auch keine Ahnung und nichts. Ja, durchschaut man das natürlich nicht so. Und ja, und entsprechend so nah war ich dran, also dass ich halt mit Neonazis so aufgewachsen bin. Dann war es aber so, dass ab 2000 war es nicht mehr so cool. Also da wurde es im Straßenbild weniger, so diese Mode und so. Und es galt dann vielerorts eigentlich so, oh, so rechts und links, ey, lass mich in Ruhe mit der Scheiße. Also man hatte irgendwie so diese 90er, so eine Totalpolitisierung und so. Ja. Auch vielerorts in Ostdeutschland ja auch wirklich harte Kämpfe auch zwischen den Gruppen. Und das war dann irgendwie, zumindest in meiner Wahrnehmung, in meinem Umfeld war das so, oh, das ist so ein Nervthema. So, wir haben jetzt keinen Bock, es war stressig genug, ist jetzt gut. Und dann waren ich und so meine Freunde, so Menschen aus meiner Generation, ja schon total auch so mit so amerikanischer Jugendkultur davon dann so geprägt. Also ja, MTV, Viva, South Park, Eminem, das war, glaube ich, so ein bisschen unsere Rettung, was das angeht, so weil, was diese blanke Ausländerfeindlichkeit angeht. Wirklich so Agro Berlin und so, was dann bei uns total cool war. Bushido, also das war wirklich der ganz große Held.
So neue Formen von Härte eigentlich, die dann
genau, das ist nämlich das andere. Also auf der einen Seite hat man eben nicht mehr so diese Neonazi-Vorbilder, sondern ja, Bushido irgendwie, Halbtuneser und so weiter. Also wie krass ausländerfeindlich ist man noch, wenn man von dem jetzt so ein krasser Fan ist. Und gleichzeitig hat das gut angedockt, weil vieles von dem, was die jungen Neonazis in den 90ern mir beigebracht, in Anführungszeichen, haben, habe ich ja da wiedergefunden. Also, sei kein Opfer, du bist cool, weil du bist hart und du haust anderen auf die Fresse, du bist scheiße, weil du bist schwul, weiblich, auch...
Behindert war auch ein...
Behindert,
Wort,
ja, ne? Genau.
Ja.
Und auch, ja, auch viel, auch sämtliche andere Gruppen haben da ja so will ich jetzt alles nicht rezitieren, aber ja, war ja eigentlich dieser ganze Sozialdarwinismus und so weiter war da ja auch vorhanden.
Boah, ich bin gerade ganz schön erschlagen irgendwie. Das alles, was Hendrik erzählt, ist für mich so eine fremde Welt. Die Drogen, die Gewalt, die als Jugendliche einfach seinen Alltag geprägt haben und wie alleine sie damit auch offenbar gelassen wurden, so als komplette Generation. Und zugleich finde ich beeindruckend, wie reflektiert er davon erzählt und wie gut er alles einordnen kann. Das muss eine Menge Arbeit gewesen sein, im Erinnern und auch im immer wieder reingehen in schmerzhafte eigene Erfahrungen. Umso toller, dass er das jetzt hier so souverän teilt.
Neonazi sein war nicht cool. Ich war nie auf einer rechten Demo. Ich habe nie jemanden angegriffen, weil mir die Hautfarbe nicht gepasst hat und so. Aber vom Habitus, von der Sprache, war ich davon geprägt und es war immer noch vorhanden. Und als Bushido-Fan habe ich nachher auch eine Bomberjacke getragen und mir die Haare vom Kumpel an den Seiten rasieren lassen und oben dann so einen Deckel drauf gehabt und so weiter. Und ich glaube, von außen oder für meine Lehrerin oder so, ja, da war das jetzt nicht so unterscheidbar. Also die dachten dann dachte man schon, so, ah ja, das ist so ein Neonazi-Atze.
Hättest du als Jugendlicher AfD gewählt?
Gute Frage. Ich glaube nicht. Als ich jugendlich war, war ja die NPD das große Thema, bei uns auch. Die das auch damals schlau gemacht haben, muss ich sagen, also voll in dieses Arbeitslosigkeitsthema rein und wir helfen hier beim Ausfüllen von Hartz-IV-Anträgen und Hartz-IV ist sowieso die größte Schweinerei und es kann nicht sein, dass unsere Jugend hier arbeitslos ist und es muss was passieren jetzt in Ostdeutschland und in MV und so weiter und dann natürlich verknüpft mit aber auch Arbeitsplätze vor allem erstmal für Deutsche und so und da auch große Erfolge mit hatten und ja auch in den Landtag eingezogen sind, in MV vorher auch in Sachsen schon. Ich habe die nicht gewählt. Ich kenne Leute, die zumindest gesagt haben, sie würden die wählen, weil sonst passiert ja hier nichts. Ja, ist jetzt natürlich immer leicht zu sagen, ne? Nee, hätte ich nicht. Also finde ich auch immer so billig, wenn Leute so, also mir hätte das ja niemals passieren können. Ja, mit ein bisschen Pech und wenn das gerade irgendwie so ein Momentum im Umfeld hat und so, würde ich es nicht ausschließen, aber ich hoffe natürlich, dass es mir nicht passiert wäre.
Ich frage das auch vor dem Hintergrund der Europawahlergebnisse letztens. Da haben ja unter den 16- bis 24-Jährigen in Deutschland 16% die AfD gewählt. Sie wurde da die zweitstärkste Kraft und das hat richtig viele Leute überrascht. Dich auch?
Ja, schon, ehrlich gesagt. Ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, nee, Mann, ey, ich habe das so voll gecheckt und ihr alle seid so blöde. Nee, gerade bei so jungen Leuten hat mich das schon ein bisschen überrascht. Ausgehend davon ist ja tatsächlich auch so ein bisschen die zweite Podcast-Staffel jetzt entstanden. Also, dass wir uns so auf die Suche gemacht haben. Also wir haben schon vor den Wahlen angefangen, weil es da ja schon so Berichterstattung gab, auch über eine Schulen im Osten oder so, wo das jetzt gerade wieder so ein Momentum gerade zu haben scheint. Und in den Prozess sind aber auch diese Europawahlergebnisse gefallen. Und ja, ich weiß nicht, ob es mich dann noch so krass überrascht hat, weil wir schon in der Arbeit waren, aber so generell hat es mich schon überrascht, dass unter jungen Leuten gerade im Osten so ein Thema gerade wieder ist. Und ein Grund, der eigentlich auf der Hand lag, aber der für mich, wo ich dachte, wie konntest du blind sein, war einfach Corona. Also ich empfehle euch, den Podcast zu hören, wird das alles richtig nachvollzogen, eben so diese Schulschließung und dass Leute irgendwie oder junge Menschen gerade in der Zeit, wo sie irgendwie so ja sich vom Elternhaus ablösen, dann aber eigentlich nicht raus durften, nicht treffen sich durften, es keine Partys, Veranstaltungen und so weiter gab. In Berlin hatte man das ja auch, dass Jugendliche dann trotzdem irgendwie so geheime Raves veranstaltet haben oder sich in Parks getroffen haben. Im Osten gab es das auch, nur vielerorts eben weil in den 90ern sich so Strukturen so etablieren konnten und bis heute das so nachwirkt. Vielerorts waren diese Anlaufpunkte dann eben so Treffs und private Treffs oder so, die von rechten Akteuren angeleitet werden und wurden. Weil die haben dann halt nicht zugehabt in den Corona-Zeiten oder haben dann hier insgeheim dann so Sachen gemacht. Und und die haben sich dann auch gefreut darüber, dass sie jetzt eben da so Zugriff hatten auf junge Menschen, die gerade in so einer vulnerablen Zeit ja auch so irgendwie so einen Halt und irgendwie Austausch und was weiß ich was gesucht haben.
Ja.
Und den dann leider viele eben dann dort gefunden haben.
Und die sich politisch nicht gesehen fühlten und dann jetzt vielleicht auch diese Wahl für so einen Denkzettel benutzt haben, oder? Und gesagt haben, puh, wenn die etablierten Parteien nichts für uns machen, dann wähle ich halt.
Ja, voll, genau. Also es wurde ja immer mal wieder schon gesagt damals, ey Mensch, wir müssen auch echt auf die Kinder und Jugendlichen achten und denen geht's echt schlecht. Also das weiß man ja heute, also dass wirklich so Depressionen und was weiß ich durch die Decke gegangen sind, Kinderentwicklungsstörungen hatten in der Zeit, weil es einfach so wichtig ist eigentlich, so diese Gruppe und diesen Austausch zu haben und sich da drin auch so selbst zu erleben und zu erproben. Und ja, genau, aber irgendwie wurde es immer mal gesagt, aber ja, so richtig hingeguckt hat jetzt aber, haben jetzt glaube ich wenige nur, und das ist jetzt so eine Folge so ein bisschen, die man jetzt leider davon hat, ja, und es ist so ein bisschen symptomatisch, so generell habe ich das Gefühl, ja, immer dort in Regionen, in Themen, wo andere Akteure schwach sind, wo die sich zurückziehen, wo man nicht hinschaut, wo man denkt, ach komm, Alter, lass die doch da am Stadtrand, ist mir doch egal. Ja, da gehen halt irgendwie dann andere Akteure rein, wo man sich dann hinterher ärgert und sich denkt, ach man, scheiße, hätten wir mal ein bisschen mehr hingeguckt.
Mhm. Du hast einen Ausschnitt mir mitgebracht aus der neuen Podcast-Staffel schon, der dazu, glaube ich, ganz gut passt. Und zwar ist es ein Gespräch von dir. Du hast eine Jugendarbeiterin in Zittau getroffen, in Sachsen. Da hören wir mal rein.
Gibt es da noch Ideen in der Jugendarbeit oder Konzepte, wie man da irgendwie noch Leute wieder einfangen kann?
Also ich denke, man kann es nur über Aufklärung, indem man vielleicht präventiv, ne, also vorbeugt, dass die überhaupt in solche Kreise gelangen, was sehr schwierig ist, weil das ein Alter ist, dann suchen die alles andere, außer das Wort der Eltern oder generell der Erwachsenen, dann zählt alles andere und es ist wichtiger und die werden dort halt aufgenommen, supportet, die fühlen sich dort als wer, ne? Also die kriegen dort ihre Identität, wonach sie gerade suchen, dass man als, ich sag's jetzt mal, Erwachsener gegenüber der Jugendlichen kaum eine Macht hat, dort einzugreifen. Ist auch meine persönliche Erfahrung.
Hast du auch so eine konkrete Erfahrung gemacht?
Ja, naja, es ist halt so, ja, dass mein Sohn irgendwie in solche Kreise gekommen ist, ja.
Mhm. Ja.
Und da merkt man erstmal, wie machtlos man ist.
Harter Tobak.
Ja, voll.
Was kann man tun gegen diese Machtlosigkeit? Habt ihr darauf Antworten gefunden?
Jein. Was wir eigentlich so, oder was so nochmal deutlich geworden ist, was aber sich auch ja mit eigenen Erfahrungen deckt und auch, ich glaube, wenn man ein bisschen länger drüber nachdenkt, kann man sich das schon denken, ja, das geht nicht schnell. Also das geht nicht mit dem Fingerschnipsen, so dass man das jetzt eine Jugendarbeiterin irgendwie mit einem rechten Jugendlichen Gespräch hat und der danach sagt, oh ja, alles klar, jetzt bin ich nicht mehr rechts oder rechtsextrem noch Ich meinte ja schon bei mir, also ich war nicht rechtsextrem, aber ich war schon, hatte doch eine ordentliche Drogen- und leider auch irgendwie so Gewalttäter-Karriere dann irgendwann so hingelegt. Auch da, dass es nicht das eine Gespräch war, was mich dann geändert hat, sondern dass es eigentlich so eine Vielzahl aus Einflüssen war und irgendwie vielleicht mal ein Gespräch mit irgendwem, kann auch eine Lehrerin sein oder ein älterer Kumpel oder einen Film, den ich gesehen habe, ein Buch und so weiter, aber ganz viele Sachen, die dann irgendwann sich zusammenwirken, sich zusammengesetzt haben und dann so eine Reflexion anstoßen und auch begleiten. Und ich glaube, in dem Sinne kann man so ein bisschen darauf einwirken und man ist nicht ohnmächtig, so auf gar keinen Fall, aber ich glaube, man muss schon, da muss man schon sehr geduldig sein und kann froh und dankbar sein für alle Leute, die diese Geduld aufbringen und diese Arbeit machen und sich diesen Themen auch annehmen. Und ja, und es gibt aber auch Leute, die wird man auch mit aller Geduld vielleicht nie erreichen.
Weil du gerade nochmal dich selber so als Täter in der Vergangenheit beschrieben hast, hast du Schuldgefühle heute, wenn du an deine Jugend zurückdenkst?
Ja, schon voll, ja.
Was machen die mit dir oder wo bringen die dich so hin emotional?
Ja, weiß nicht, kann man sich vielleicht schon denken, also einfach, schwer zu beschreiben, also ja. Schlimm einfach. Also schon darüber nachzudenken, zu sprechen, Sachen zu lesen, die ich selber geschrieben habe darüber und so. Ja, ist eine sehr unangenehme Erfahrung. Ich weiß nicht, ich kann es nicht besser beschreiben. Einfach, richtig scheiße und tut mir sehr leid. Aber natürlich nicht mit einem tut mir leid getan, sondern ja, ich muss dafür das annehmen und es gehört zu mir und dafür Verantwortung übernehmen, dass ich das entschieden und gemacht habe.
Konntest du Sachen aufarbeiten, indem du nochmal zu einzelnen Leuten hingegangen bist oder war das eher nicht der Weg?
Nee. Nee.
Also das fühlt sich jetzt gerade an, als würden wir am Rand von einem ziemlich großen, dunklen Etwas stehen, das Henrik auf keinen Fall betreten will. Gerade habe ich noch harter Tobak gesagt zu seinem emotionalen Gespräch mit der Sozialarbeiterin und jetzt haben wir plötzlich selbst so einen Tobak-Moment. Und offensichtlich will er hier nicht ins Detail gehen, also biegen wir mal lieber ab. Ich will ja eigentlich eh noch ganz woanders hin. Ich habe was mitgebracht. Wir sind uns ja schon mal begegnet vor 2 Jahren. Und da habe ich dir anschließend unser Selfie bei Instagram geschickt. Erinnerst du dich? Also ja. Wir alle saßen zusammen in Conspiracy. Das war eine Sendung, die ich gemacht habe. Da ging es um Angehörige von Verschwörungsgläubigen. Und du hast mir damals, ich habe gesagt, okay, das ist jetzt wirklich jetzt nicht so ein gutes Selfie geworden. Und du hast geantwortet, ich finde, wir sehen cool und lieb aus. Und dieser Satz ist mir, Henrik, richtig lange nicht aus dem Kopf gegangen, weil ich bis dahin, also das ist 2 Jahre her, nicht gedacht hätte, dass das in Verbindung möglich ist.
Cool und lieb.
Ja, also irgendwie habe ich das immer so getrennt betrachtet und dadurch hat mich das einfach noch ganz lange beschäftigt und gerade mit deiner ganzen Biografie habe ich mich jetzt nochmal gefragt, wie bist du so lieb geworden heute?
Ja, ich bin auch nicht nur lieb, also bin jetzt auch nicht der perfekte Mensch. Ja, aber so generell, was hat mich da so verändert? Ja, es war ein weiter Weg, viele Jahre. Und ich glaube, was aber ein ganz wichtiger Punkt war, war dann auch Therapie. Also mich selber kennenlernen, meine vermeintlichen Schwächen kennenlernen, annehmen. Und dadurch einen netteren Umgang mit mir selber erstmal haben. Also dieses, du musst hart sein und so weiter, das habe ich mir innerlich, das war ja mein inneres Gespräch, auch irgendwann das internalisiert oder habe ich dann irgendwann so auch so internalisiert. Und ja, da ist man dann sich selber eigentlich ein Feind und ja, komm, hier reiß dich zusammen und so. Also die ganzen Glaubenssätze, die betet man sich dann selber so vor. Und das erstmal so Stück für Stück irgendwie ja zu reflektieren und auch abzulegen und eben so ein netter mit sich umzugehen und sagen, ja, ist auch okay, ist auch gut, ja, fühlt sich jetzt gerade nicht, ist in Ordnung. Ich glaube, wenn man das selber mit sich kann, dann kann man auch anderen Menschen das eher zugestehen. Also wenn man seine eigenen Schwächen gut annehmen kann, dann ist man auch nicht mehr so geneigt dazu, die bei anderen so zu bestrafen oder so anzukreiden. Und ja, ich glaube, dass das ein Weg ist, dass Leute irgendwie generell miteinander einfühlsamer und cooler und lieber umgehen.
Hast du, also wenn cool damals war, hart sein, irgendwie Alkohol und Drogen, du hast auch im Buch, gibt es so herrliche kleine Flashback-Beobachtungen, die Picaldi-Hosen, Solarium, jeden Tag McFit, all das war irgendwie cool. Musstest du cool für dich dann auch erstmal neu definieren, das wieder aufbrechen?
Ja, wobei mir da auch geholfen hat, dass auch der Zeitgeist sich gewandelt hat. Also, als ich dann hier in Berlin gelebt habe, ich bin 2008 ja hergezogen, dann ging es schon langsam los, da Gangster-Rap, das war eigentlich gar nicht mehr so angesagt. Dann kam so Casper, Crow, KIZ, also auch im Rap war dann irgendwie fand eine neue Männlichkeit statt und ja, enge Hosen und so weiter, so diesen, damals hat man gesagt, so Hipster mäßige Mode und so. Ja, und eben auch Männer, die dann eben in ihren Songs auch Schwächen thematisieren oder so, oder einen anderen Umgang damit haben, das hat dann auch noch mitgeholfen. Das ist auch in diese Zeit gefallen. Und generell hat sich auch, glaube ich, so gesellschaftlich Männerbilder und so, die sind ja ein bisschen vielfältiger geworden.
In die Zeit fällt ja auch, dass du dir als Künstlernamen Testo ausgesucht hast, was auch, also ich verstehe es schon auch auf eine Anspielung auf Männlichkeit und
absolut, ja.
Eine neue Männlichkeitsdefinition vielleicht.
Jein, also tatsächlich, also da habe ich ja schon hier gewohnt und wie gesagt, es hat Jahre gedauert, ne? Und so schnell ging es auch bei mir nicht, dass ich einen Casper-Song gehört habe und dann so war, yo, alles klar, ich bin jetzt irgendwie, ich hole mir jetzt eine enge Hose und bin jetzt irgendwie ganz anders. Sondern ja, ich war noch lange natürlich auch nach wie vor hat ich so diese Werte auch noch internalisiert und vor mir hergetragen und dachte dann, ja, wenn ich jetzt Rapper werde und so Spaß auch nach wie vor noch so an so Härte und so weiter habe, als Rapper braucht man auch einen richtig männlichen, krassen Namen. Und dann dachte ich so, ja, was ist das denn und was kann das sein? Und so, ja, Testos irgendwie, das ist ja irgendwie,
es pumpt irgendwie
krass. Ja. Aber dachte, ja, das ist doch irgendwie ein geiler Name, der erstmal so Eindruck schindet. Und dann habe ich aber auch echt damit gehadert, als ich dann schon mich selber geändert habe oder anders auf Sachen geschaut habe, andere Musik gemacht habe, dann ja auch irgendwie unsere Musik, die wurde ja auch viel dann so auch so in Kreisen rezipiert, die ja auch eher so, weiß ich, akademisch oder was weiß ich was waren, wo ich schon dachte, oh, das ist irgendwie jetzt so peinlich, wenn ich jetzt mit diesem Namen oder jetzt auch gerade so mit diesen Ostthemen oder wenn ich dann auf irgendwie so Podien bin oder so und Leute dann mich noch mit dem Namen so manchmal so ansprechen und das ist immer richtig so ein bisschen peinlo. Ja, hier haben wir Eberhard Müller und Elfriede und so weiter. Und hier haben wir noch Testo. Und es ist immer so, Gott, oh Gott. Aber ich habe so ein bisschen ausschleichen können, auch mit dem Buch und so. Und,
ich verstehe. Also du versuchst ihn gerade so ein bisschen loszuwerden. Also.
Ja, schon. Es ist eine alte... Irgendwie schon. Es ist so eine Altlast. Und ich dachte auch mal, wie du meintest, man könnte den ja so aufladen mit einer neuen Männlichkeit und so. Aber ja, ich fürchte, nee, kann man nicht. Und nicht wirklich final. Mhm. Und immer andere Leute sagen so, oh, ich finde es eigentlich gar nicht so peinlich, aber dann schon irgendwann und ist auch okay, hat ja seine Zeit gehabt.
Das heißt, wie lieb sind denn zugezogen maskulin geworden inzwischen?
wie gesagt, jetzt so lieb als Wert, der jetzt über allem steht, dann wird es auch irgendwann wieder so komisch, hey, wir müssen immer lieb sein, ja. Und so. Und man kann auch ruhig mal wütend sein, es gehört auch zum Leben dazu und ist auch wichtig, dass man auch merkt, ey, was stört mich eigentlich und dass man auch dadurch auch so eine Energie entwickelt, das auch anzugehen. Ja, auf einer Skala von 1 bis 10 5.
Ich habe mir diese Frage gestellt, weil ich jetzt nochmal gelesen habe von einer Situation 2019, wo ihr, glaube ich, als so gar nicht lieb wahrgenommen wurdet. Und zwar bei der offiziellen 30-Jahr-Feier des Mauerfalls vor dem Bundestag. Da seid ihr aufgetreten. Ich glaube, da saß irgendwie, also wirklich, da war alles da, was Rang und Namen hatte. Angela Merkel saß vor euch. Und ihr habt einen Song gespielt namens Endlich wieder Krieg.
Flugverkehr und eine Bombe, die direkt in die Zeitmeile kam. Übrig bleiben Schweinehaar. Endlich wieder Krieg, alle. Endlich wieder Krieg. Endlich wieder, endlich wieder, endlich wieder Krieg. Endlich wieder Krieg. Endlich wieder Krieg.
Auf YouTube kann man sich die Feier von 2019 noch anschauen, weil sie damals live im ZDF übertragen wurde. Da performen Hendrik mit ganz kurz rasierten Haaren und sein Kollege Grimm 104 auf einer riesigen Bühne vor dem Brandenburger Tor, die sie ganz theatralisch in so rotes, dramatisches Licht gefärbt haben. In dem Song heißt es zum Beispiel auch: Ich und meine Atzen, torkelnde Deutschlandflaggen, Trümmerfrauen tanzen auf den Tischen, endlich wieder Weltkrieg, tote Bier und Titten. Das muss für das Publikum damals ein ganz schöner, Kulturschock gewesen sein. Hast du Angela Merkel ins Gesicht gucken können, während ihr das gesungen und gerappt habt?
Nee. Also es waren sehr viele Menschen, sehr viele Gesichter da und ich glaube, ich war auch zu hochgepeitscht, um da jetzt wirklich einzelne ins Auge zu fassen. Und aber hätte ich eigentlich machen sollen, hätte ich mal gucken sollen, wo sitzt dann Frau Merkel. Es gibt ein Foto, was jemand gemacht hat, uns geschickt hat, der auf dieser Tribüne war und wo man sie sieht und wo man uns auf der Bühne sieht. Mhm. Ja, wenn du das so sagst oder wenn ich mich auch zurückgehe, dann merke ich auch, dass auch schon wieder sowas ist, jetzt auch schon so fast so historisch.
Ja, so 5 Jahre.
Ja, genau. Und irgendwie auch, ich denke, ja krass, stimmt. Also das ist irgendwie mir passiert, das habe ich gemacht.
Es gibt inzwischen soziologisches Paper über diesen Auftritt.
Echt?
Ja, vom letzten Jahr über die Frage Kunst, Politik, Provokation am Beispiel von eurem Auftritt.
Ach,
das habe ich jetzt gefunden. Da hat jemand 20 Seiten darüber geschrieben.
Boah, das mussten wir unbedingt schicken, ja.
Aber also ich fand, also ich habe mich natürlich erstmal gefragt, wer hat euch gebucht? Mhm. Weil es so rausfällt, es ist live im ZDF gesendet worden und dann, ihr seid ausgebuht worden für einen Song, den ich verstehe als ja schon eine hyperironische, sehr wilde Variante von, ey, wenn der Krieg erstmal in eurem Hipsterleben ankommt, dann guckt ihr euch nochmal um. Und auch da wieder, wenn man jetzt durch die YouTube-Kommentare scrollt, vor 2 Jahren, als die Ukraine angegriffen wurde, haben sehr viele Leute gesagt, oh, das war aber ein hellsichtiger Song. Also da hat sich vielleicht auch was gewandelt in dieser kurzen Historie, wie du gerade beschreibst, von 5 Jahren, wie dieser Song aufgefasst wird.
Ja, genau. Also es ist eigentlich ein Antikriegssong, ne? Mhm. Aber der im Refrain heißt endlich wieder Krieg, endlich wieder Krieg. Und naja, ist man auch sehr, ist man vielleicht naiv, wenn man jetzt glaubt, oh, von den 60.000 Leuten, die da stehen, da wird jeder jetzt irgendwie total auf die Songzeilen hören und das vielleicht noch zu Hause googeln und so. Wissen wir ja, oder geht mir ja auch so, oft liest man ja auch nur noch die Überschriften von irgendwelchen Artikeln und das ist schon da auch so und war schon auch so ein, ging auch um den Trollmoment, um Provokation, ja. Aber ja, genau, eigentlich ist es ein Antikriegssong und mit dem Gedanken auch vorgetragen, ja, jetzt hier nicht nur so ein, hey, ach man, früher DDR war alles scheiße und heute ist ja alles total toll, sondern irgendwie so den Gedanken von 89, ein kritisches Bewusstsein auch ins Heute zu übertragen. So, aber voll mit den Entwicklungen jetzt ist natürlich schrecklich, dass das jetzt so, dass man jetzt den Song vielleicht auch nochmal mit anderen Ohren hört.
Und mit was für einem Gefühl seid ihr damals weggefahren vom Brandenburger Tor?
Boah, also tatsächlich, also ein totales High, aber ja, das ist ja schon oft nach Auftritten so. Es wird mir wahrscheinlich auch nach diesem Podcast heute so gehen. Also ich weiß nicht, das ist bei mir irgendwie immer so, dass mich so Sachen schon so hochpeitschen und dann aber total, also diese ganze Energie, also 60.000 Leute, die irgendwie Buh rufen und wo man jetzt ja auch vielleicht denken könnte, das hat sich bestimmt scheiße angefühlt. Nee, es hat sich total toll angefühlt, weil es ja auch so gedacht war.
Ihr und
das
ist ja eigentlich Provokation geschafft.
Ja, und eigentlich ist es ja auch die richtige Reaktion. Also eigentlich haben dann ja die Leute den Song falsch verstanden, aber irgendwie auch richtig verstanden, dass man sagt, nee, Mann, ich finde Krieg voll doof. Ja, so finden wir alle, glaube ich, die allermeisten. Aber ja, ist ja eigentlich gut, dass die Leute geboot haben. Und ja, und dann aber auch, ja, weiß ich nicht, irgendwie auch mit dem Gefühl, ach ja, wir haben uns jetzt hier nicht verbogen hierfür, sondern wir haben schon uns jetzt hier so ausgedrückt und das war ein Hochgefühl und ja.
Die Performance des Rap-Duos zeichnet sich insbesondere durch ihre Provokativität aus, schreibt der Wissenschaftler Max Tretter im Soziologie-Magazin. Zitat: Dadurch, dass die beiden Rapper alternative Verfallsdeutungen der deutschen Nachwiedervereinigungsgeschichte entwerfen und kritisch betonen, wie schnell die Ideale, die Deutschland seit den 1989ern prägen sollen, gegenwärtig in Exzessfantasien und Kriegseuphorie umschlagen können. Vor dem Hintergrund eines agonistischen Politikverständnisses wird eine Wahrnehmungsweise erarbeitet, die es ermöglicht, die in diesen künstlerischen Provokationen steckenden politischen Potenziale zu erkennen. Jo, also wenn euch der komplette Text interessiert, ich packe euch den Link in die Shownotes.
Ja, war cool und ich würde es wahrscheinlich heute nicht nochmal so in der Form machen, aber für die Zeit damals war es so und hat mich gefreut, dass das so hingehauen hat.
Dann bin ich gespannt, wie in deine Hoch-Tief-Gefühlslage jetzt gerade das Spiel passt, das meine Redaktion sich für uns beide ausgedacht hat. Wir müssen miteinander spielen.
Yes.
Ich habe nicht nur die Spielleiter-Position. Und zwar wollen sie, dass wir eine Art Rap-Battle machen, aber sie haben gesagt, Battle ist eigentlich falsch, weil es soll ja ein lieber Rap-Battle sein. Also wir haben hier, ich habe so eine Tüte mitgebracht, da sind einzelne Zeilen drin. Und ich glaube, vor allem ist die Frage, wie rappst du, wie kommst du zu Texten? Wir sollen immer die nächste Zeile oder die nächsten Zeilen dichten spontan. Oha. Und ich würde dich jetzt, weil du der Experte bist, anfangen lassen.
Jetzt kickt aber auch richtig aber die no Prüfungsangst.
Ich glaube, ich kenne die Zeilen nicht, aber ich hoffe, nimm es nicht zu ernst, glaube ich.
Ich soll jetzt einfach vervollständigen. Ja, Berlin, was hast du mit mir vor? Ich verliere mich zwischen Cottbusser und Brandenburger Tor.
Oh, nicht schlecht. Okay, ich gucke, ob ich direkt anschließen kann. Warte. Wenn ich das Wahlergebnis sehe. Ja, stecke ich den Kopf in den Schnee.
Hä? Ist so, doch mega. Ist
danke.
Doch super.
Das ist sehr lieb von dir, dass du das sagst.
Hä, mega, habt euch voll die Mühe gemacht. Wenn ich ab heute in der Regierung wäre, dann würde ich sagen, mach die Arbeitsverhältnisse fair.
Das sind aber auch ganz schöne Streberzeilen, die sie uns gegeben hat. Warte, ich guck mal. Ah, oh Gott. Der Döner kostet längst keine 3 Euro mehr. Denke ich mir jedes Mal, wenn ich stattdessen eine Tütensuppe verzehre.
Ja, naja.
Sehr holprig.
Ja. Oh, das ist einer der witzigsten TikTok-Trends mit diesem, oder ist jetzt auch kein Trend mehr, glaube ich, ne? Aber dieses Döner.
Ja, stimmt.
Scholz macht Döner 3 Euro. Ja. Für nichts in der Welt mache ich da mit. Für nichts in der Welt mache ich da mit. Ich will eine andere Zeile.
Okay, du hast einen Joker. Ja, ich ziehe noch eine, dann hast du gleich das letzte Wort. Nicht, dass ich jetzt den letzten schlechten Reim mache. Warte. Berlin, 30 Grad, kein Freibad in Sicht. Oh, Sicht. Berlin, 30 Grad, kein Freibad in Sicht. Ich laufe durch die Straßen.
Und denk an dein Gesicht.
Oh, Gesicht? Aber Sicht, Gesicht. Ich weiß, ich laufe durch die Straßen und finde mich nicht. Okay, komm, mach du eine letzte, du bist deutlich besser.
Ich muss drin. Also wirklich jeder gute Freestyle-Rapper, der wird sich total schämen für das, was ich hier mache. Ich habe das nie gekonnt. Ich bin echt so jemand, der in Ruhe sich hinsetzt.
Der auch so
und,
ganz lange immer
ja,
so
und dann
überarbeitet.
So rumfriemelt und so. Ich brauche keinen Palast, keine Dachterrasse. Also eigentlich würde ich mich jetzt auch bemühen, auf Dachterrasse einen Reim zu finden. Keine Ahnung, Dachterrasse. Was lacht der Affe? Irgendwie so.
Ich bin lieber Teil der Masse.
Ja.
Okay, wir haben es versucht.
Ja, genau. Ich brauche keinen Palast, keine Dachterrasse. Brauche nur ein kühles Blondet und keine Ahnung, in meiner Homer Simpson Tasse. Ja, also eigentlich, ne, man würde sich eigentlich bemühen, wie gesagt, so Doppelreime zu finden, weil das ist irgendwie ein bisschen schöner, so wenn man immer nur so Haus, Maus und so, das ist
ja,
eigentlich total verpönt und total peinlich, aber da merkt man, dass ich seit vielen, vielen Jahren keinen Rap-Text mehr geschrieben habe. Deshalb roste ich langsam ein, aber es gibt ganz viele andere Leute draus, die das ist wirklich eine hohe Kunst eigentlich, ne? Also so dieses
absolut.
So Freestyle-Rappen, Alter, ja. Wie krass, also es wird irgendwie viel zu wenig geschätzt dafür, was die Leute da eigentlich so veranstalten.
Ja, was in deren Kopf einfach durchrattern muss an Möglichkeiten und Varianten und wie schnell dann sowas Gutes rauskommt. Wo fühlst du dich denn heute wohler, weil du bist ja nach wie vor so ein Wortarbeiter auf Partys in der Rap-Szene oder in der Literaturszene?
Ja, schon Literaturszene.
Wirklich?
Ja, schon. Also, ich muss sagen, mit der Musik, das haben wir auch schon so thematisiert oder gibt ja auch so Songs und so weiter. Also, da habe ich schon irgendwann gemerkt, ah ja, mein Leben lang, will ich das jetzt mein Leben lang so machen als alleinigen Job? Nee, irgendwie nicht. Und irgendwie, es nutzt sich auch ab. Oder es gibt auch so Dynamiken, wo ich merke, ah, das passt für mich nicht oder da fühle ich mich eigentlich nicht so wohl. Und daraus ist das ja auch entstanden, unter anderem so, ja, was kann ich eigentlich noch machen? Und ich kann ja mal ein Buch schreiben und so. Und ja, merke schon, dass ich mich da irgendwie abgelöst habe und dass es jetzt so andere Sachen gibt. Also, ja, die Sachen, die mich interessieren, wenn die Leute zum Konzert kommen, dann wollen die irgendwie so trinken und da rumspringen und ja, vielleicht noch so ein Song wie Endlich wieder Krieg oder so, das funktioniert noch, aber die wollen nicht in erster Linie was über ja die 90er in Ostdeutschland und eine Jugendarbeiterin in Zittau und so weiter. Also das sind Sachen, die mich total interessieren, die aber in dem Medium jetzt nicht so perfekt passen und wo ich merke, ja, da gibt's andere Medien, wo das super passt und ja, deshalb hat sich das auch so für mich dahin so verschoben. Und ja, und dann war das auch so ein bisschen so wie so eine Trennung, ehrlich gesagt, jetzt auch so. Das merke ich jetzt erst so dann vom Musikmachen oder auch von diesem Abschnitt meines Lebens und wo es auch schon wieder dann so so passiert, so ein ja, so zurückschauen und irgendwie melancholisch, aber irgendwie auch merken, ah, aber hier und da, oh, da hatte ich auch echt, da ging es mir auch echt auf den Sack. Und ja, und dass ich jetzt erstmal so auch wenn ich auf Konzerte gehe oder so, dass ich dann auch Spaß habe, aber dass ich auch merke, oh, macht mich auch traurig irgendwie. Mhm. Und ich brauche erstmal, glaube ich, so ein bisschen Abstand davon.
Also das zieht sich bei dir durch, dass man vielleicht manche Lebensabschnitte immer so zeitversetzt reflektiert und nochmal anders sortiert.
Ja, voll. Ja, total. Ja, und so eine Melancholie auch, ja, vielleicht.
Ich hatte auch den Eindruck jetzt, schon als wir uns vor 2 Jahren kennengelernt haben, dass du über die letzten Jahre irgendwie so ganz bewusst versucht hast, so eine Stimme dieser Nachwendegeneration zu werden, weil das so in dir arbeitet und weil es vielleicht auch nicht genug dieser Stimmen gibt. Was ist denn, wenn wir jetzt so zum Schluss kommen, was ist die Botschaft, die du gerne vermitteln würdest? Was ist dir wichtig, was einfach noch nicht in ganz Deutschland angekommen ist?
Ja, also zum einen, das passt auch ganz gut. Ja, du hast schon richtig gesagt, eine Stimme, ne? Mhm. So, also A, meine Erfahrung gilt nicht für alle und umso wichtiger ist es, dass auch andere Leute auch ihre Erfahrungen teilen und dass Leute eine Sprache finden und dass sie irgendwie ihre Geschichte erzählen. Und ich habe es auch nicht erfunden. Es gab auch vor mir schon viele Personen, die auch schon über die DDR und Nachwendezeit und so gesprochen haben. Und ja, und das ist aber wichtig, dass es immer vielstimmiger wird und dass wir da irgendwie so ein rundes Bild bekommen und voneinander auch lernen und auch gemeinsam gucken, okay, und wo gehen wir jetzt von hier aus hin und uns darüber austauschen. Ja, und dann, also was so diesen Ost-West-Diskurs angeht und so, ach Mensch, ja, was ist da im Osten los und so. Also da gibt's verschiedene Punkte, wo ich mir denke, oh Mann, Leute, das ist einfach so nervig, wenn man das immer so zu so einem alleinigen Ostproblem erklärt und ja, die da drüben sind einfach bekloppt und die sind kacke und wir brauchen wieder die Mauer und bla bla bla. Also A, ist das irgendwie so ein Chauvinismus und B, wenn wir uns umschauen, es ist keine ostdeutsche Erfindung. So, also Italien, Frankreich und so weiter, viele, viele Länder, wo man ähnliche Dynamiken hat, wo der Osten noch ein Nachzügler ist, ehrlich gesagt, innerhalb Deutschlands. Und Westdeutschland ist eigentlich die Ausnahme. Ist ja cool, aber ich finde schon, dass sich das lohnt, auch mal über die deutschen Landesgrenzen hinauszuschauen. Und dann kriegt man, glaube ich, auch ein anderes Bild auf das, was in Ostdeutschland passiert. So, und dann auch, dass eben auch verschiedene Dynamiken da gibt. Also A, dass es irgendwie im Westen, ja, Hanau, Kassel, Köln, der Angriff auf Henriette Reker und so. Mhm. Ja, das im Westen.
Walter Lübcke, die Ermordung.
Genau, Kassel. Es gibt dort diese Phänomene auch, das sieht anders aus oder es stimmt, es hat im Osten nochmal eine andere Dimension, eine andere Tragweite. Aber ja, der Westen ist jetzt auch nicht irgendwie so das reine, tolle, liebe, Land, so, wo alle Menschen cool sind. Und ja, auch die Dynamik, also was ich schon beschrieben habe, dass halt seit Jahrzehnten einfach auch immer wieder Rechtsextreme aus Westdeutschland dann eben aber auch in den Osten rüberwechseln, weil sie einfach wissen, ja, da sind die Strukturen anders etabliert, da haben wir mehr Beinfreiheit und ja, und ich finde, das sind jetzt nur so ein paar kleine Punkte dazu, dass es irgendwie doch cooler ist, da mal irgendwie differenzierter drauf zu schauen und nicht einfach nur Westdeutschland gut und woke und Ostdeutschland scheiße und verdorben und alle da drüben sind kacke. Ja, das geht mir irgendwie voll auf den Sack und das hilft auch im Diskurs nicht weiter.
Ja, das hast du aber heute auf jeden Fall dazu beigetragen, dass wir ein bisschen differenziert haben. Deswegen danke für diese gute Stunde, Hendrik.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Und machen wir jetzt noch ein neues, besseres Selfie?
Können wir sehr gerne machen. Ich finde das Selfie super. Ich finde es wirklich perfekt eigentlich.
Okay, gut.
Aber wir machen es nochmal, ja.
Danke dir.
Ja, danke. Ciao.
Das war eine gute Stunde mit dem Autor, Podcaster und früher mal mehr Rapper Hendrik Bolz. Ich glaube, mich wird dieses Gespräch echt noch lange beschäftigen. Zum einen, weil Hendrik mich immer wieder überrascht hat. Ich hätte von ihm als eher linkem Künstler zum Beispiel nie gedacht, dass er eine, wie er es selbst nannte, Gewalttäterkarriere hinter sich hat. Oder dass er die Drogenpolitik der Ampelregierung so kritisch sieht. Ich fand all das, was er über die 90er und Nullerjahre erzählt hat, super hilfreich, um zu verstehen, was heute passiert, 20 Jahre später. Irgendwie habe ich mich direkt gefragt, wer wäre ich denn? Wie würde ich heute denken, wenn ich wie Hendrik im Plattenbau in Stralsund aufgewachsen wäre? Im September wird in 3 ostdeutschen Bundesländern gewählt. Und ich glaube, dass viele Leute in Sachsen, Thüringen und Brandenburg eine in Teilen ganz ähnliche Jugend wie Hendrik hatten und sich auch heute noch stark über diese Nachwendeerfahrungen identifizieren. In dem Zusammenhang fand ich auch interessant, was er über das AfD-Wählen gesagt hat und jetzt eben am Ende über den Westen, der sich ja immer gerne mal für was Besseres hält. Falls euch das genauso beschäftigt und ihr mehr darüber erfahren wollt, kann ich euch wirklich nur wärmstens Hendriks Podcast empfehlen. Springerstiefel, Fascho oder Punk. Mit seinem Co-Host Don Pablo Mulemba geht Hendrik auf Spurensuche durch den Osten und in der neuen Staffel vor allem der Frage nach, warum Jugendliche damals und heute rechtsextrem werden. Ab dem 6. August gibt's alle neuen Folgen in der ARD-Audiothek und auch Woche für Woche auf sämtlichen anderen Podcast-Plattformen. Mein Name ist Eva Schulz. Ihr findet mich und Deutschland 3000 auch auf Instagram und natürlich in eurer Podcast-App. Falls diese App übrigens eine Bewertungsfunktion hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr da eine Rezension schreibt oder uns 5 Sterne gebt. Das hilft uns nämlich dabei, dass noch mehr Leute diesen Podcast finden. Jeden zweiten Mittwoch gibt's eine neue gute Stunde. Und stimmt, bevor ich es vergesse, es gibt auch noch gute Neuigkeiten. Falls ihr mal eine gute Stunde live mit mir verbringen wollt, dann haben wir endlich wieder eine Gelegenheit dafür. Und zwar in Berlin im Rahmen des RBB Podcast Festivals House of Podcast werde ich eine gute Stunde mit einem herrlichen Gast verbringen. Verrate ich in den kommenden Wochen. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes. Und dann freue ich mich sehr, euch zur Abwechslung auch mal live zu sehen oder eben bald in 2 Wochen wieder zu hören hier an gleicher Stelle. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Deutschland 3000, eine gute Stunde mit mir, Eva Schulz, ist ein Podcast von Enjoy vom NDR. Redaktion Merle Hömberg und Ruby Ann Schwietal. Gästemanagement Axel Schöning. Produktion Merle Hömberg und Axel Schöning. Social Media Kim Vanessa Schang. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat.